Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier wird es heute um eine Frau mit, ich sag mal, besonderen Vorlieben gehen.
Sie liebt Katastrophen und genau so jemandem einen Schreck einzujagen. Sie liebt Erdbeben, Vulkanausbrüche und Überschwemmungen und wartet hoffnungsvoll auf Kometen, Mordtaten und Pleiten.
Ja, eine Frau mit fatalen, katastrophalen Vorlieben, das war Agatha Christie. Um sie geht's in einem neuen Roman. Der stellt sie gemeinsam mit dem Maler Oskar Kokoschka vor. Der hat ein Porträt von Agatha Christie gemalt. Und dieses Doppelporträt der beiden, das ist unser Thema hier in einer halben Stunde. Es gab in diesem Monat Juni neue Bücher mit Titeln voll stiller Poesie. Zum Beispiel der Buchtitel »Es ist nicht alles Matt, was glänzt«. Also Freunde des Matt-Brötchens werden sicher ihre Freude haben an so einem Titel. Mein Kollege Hans von Trotha hat sich die neuen Buchtitel im Monat Juni angesehen, auf der Suche nach besonders auffälligen Exemplaren für die Auszeichnung als Mops des Monats.
Der Mops des Monats.
Es geht um Überblick. Den Grundmodus des gedruckten Ratgebersegments skizziert der Juni-Titel Du, ich hab nachgedacht. Flankiert von Der Sinn von allem oder zumindest fast. Und dann pragmatisch einen Schritt wieder zurückgetreten, lieber mit dem Kopf durch die Wand als gar kein Durchblick. Was die Form des Ratgebers anbelangt, gilt grundsätzlich die Frage, redest du noch oder überzeugst du schon? Und dann kommt der Titel. Beliebt ist die Anlehnung an berühmte Titel aus der Vergangenheit, wobei das immer damit einhergeht, dass etwas ziemlich Großes auf etwas eher Kleines reduziert wird. Das gehört in diesem Fall zum Wesen des Zitats. Da wird aus »Mit Schirm, Charme und Melone«, »Mit Witz, Charme und Methode«, aus »In 80 Tagen um die Welt«, »Mit Alma und Nasian in 8 Tagen um die Welt« und aus »Vom Winde verweht«, »Vom Hunde verweht«. Inhaltlich lassen wir uns immer gern Tipps geben wie Do not eat, warum auch immer. Oder wir genießen den Überblick der anderen, auf den Cover auf den Punkt gebracht wie in Es ist nicht alles matt, was glänzt oder warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen. Wir lassen uns gern beruhigen. Deswegen gibt es aktuell Don't worry, 90% deiner Befürchtungen treten gar nicht ein. Und wahrscheinlich gehört in diese Rubrik der Beruhigungsliteratur irgendwie auch der Kalender Älter werden ist voll sexy, man stöhnt mehr. Eher irritierend wirkt dagegen Verwechseljahre. Wir lieben klare praktische Tipps wie, wo ein Wille ist, sollte kein Sofa sein. Manchmal reichen aber auch schon tiefergehende Analysen, wie sie Geschwister sind wie Gummibärchen verspricht. Familienbeziehungen sind immer eine heikle Sache. Vielleicht weichen die titelgebenden Gremien deswegen in diesem Feld besonders gern in die englische Sprache aus, wie in One Night Husband oder das unter Ratgeberaspekten durchaus fragwürdig erscheinende How to Kill Your Family. Da will man glatt dazwischen rufen, Peace Bitches. Vor der Familie kommt die Liebe. Das ist ein nie endendes Thema für die Ratgeber wie auch für die sogenannte schöne Literatur, denn wer kapiert schon, was Liebe ist? Immerhin erfahren wir in diesem Juni, an Liebe stirbst du nicht. Und falls doch, zusammen stirbst du weniger allein. Um all die Ratschläge der Ratgeber auch umsetzen zu können, braucht es eine entsprechende innere Einstellung. Vielversprechend erscheinen da »Mein innerer Kritiker kann mich mal« und »Das Leben kann mich kreuzfahrtweise«. Wobei wir da nochmal über den ökologischen Fußabdruck reden müssen. Der Mops des Monats geht als Referenz an einen Titel, der dafür steht, dass die einfachen Fragen im Feld der gedruckten Ratgeber ganz offensichtlich abgehandelt sind und jetzt die Beschäftigung mit komplexeren Fragen ansteht. Das zumindest verspricht, endlich mal nicht mehr wollen, was ich alles darf.
Endlich mal nicht mehr wollen, was ich alles darf, ausgezeichnet mit dem Mops des Monats. Das ist ein Buch von Hannah Dietz, erschienen im MVG Verlag. Das Buch soll einem erklären, wie toll das ist, wenn man jenseits der 40 nicht mehr cool sein muss, man niemanden mehr beeindrucken muss, endlich so sein kann, wie man schon immer sein wollte. Das meint jedenfalls Hannah Dietz. von Narration oder Narrativen ist halt überall die Rede, von Erzählungen. Also wenn Politik mit den richtigen Narrativen überzeugen soll oder wenn jedes noch so banale Produkt mit einer Erzählung von Freiheit, Individualität, bla bla daherkommt. Da ist es sehr gut, dass wir jetzt ein Buch am Start haben, mit dem wir mal besser verstehen können, was ein Narrativ überhaupt ist. Das ist das Buch Das narrative Gehirn von Fritz Breithaupt. Er ist Professor für Kognitionswissenschaften und Germanistik an der Indiana University in den USA. Und jetzt ist er in Hamburg für uns im Studio. Guten Tag, Herr Breithaupt.
Guten Tag, Herr Mayer.
Sie machen gleich am Anfang Ihres Buches die ganz große Frage auf, die nehme ich mal gleich auf, nämlich sind wir narrative Lebewesen? Sind wir Homo narrans? Also macht uns eigentlich erst das Erzählen von Geschichten so richtig zu Menschen? Was wäre denn eine Antwort, die jetzt nicht Buchlänge hat? Was wäre denn so eine Antwort darauf?
Also, ich glaube in der Tat, dass wir narrative Wesen sind. Wir denken und leben in Geschichten. Und das erlaubt uns etwas ganz Großartiges. Wir können uns nämlich ablösen aus dem einen Moment unserer Gegenwart. Wir sitzen jetzt nicht nur irgendwo vielleicht gerade an einem Kaffeetisch oder auf einem Bürostuhl oder sowas oder sitzen im Auto, sondern wir können in eine Geschichte eintauchen. Wir haben ein mobiles Bewusstsein. Das ist großartig. Das heißt, wir haben das, so erlauben wir uns, in die andere Lebewesen einzutauchen, also Empathie, wir können ins Kino uns zurücklehnen und wir sind plötzlich woanders. Mhm. Und das ist ganz großartig. Und das machen wir mit kleinen Narrationen und mit großen Narrationen, wie in den großen Romanen.
Und ich habe es ja eben schon gesagt, heute ist dauernd von Narrativen die Rede. Haben Sie dazu auch eine These, warum Narrative heute so wichtig geworden sind für uns?
Ja, also nicht alles, was heutzutage Narrativ genannt wird, ist auch ein Narrativ. Jetzt also jede PR-Abteilung von einem Politiker oder die Marketingabteilung einer Firma, die sagt immer, wir brauchen ein besseres Narrativ, die meinen eigentlich nur einen besseren Slogan. Ein echtes Narrativ ist, glaube ich, etwas komplizierter. Das ist etwas, was wirklich gebraucht wird und das uns hilft, mit einer Situation fertig werden. Das macht etwas mit uns. Die gibt es, sie sind sehr mächtig, wie wir immer wieder sehen, aber nicht alles, was Narrativ heißt, ist ein Narrativ.
Dann lassen Sie uns doch mal anschauen, was ein Narrativ denn eigentlich ist, was da so dazugehört. Vielleicht anhand von Erzählexperimenten, die Sie gemacht haben an Ihrem Laboratorium an der Indiana University. Da dachte ich übrigens, schon ein toller Beruf, den Sie da haben, mit solchen Experimenten die Zeit zu verbringen. Stille Post nämlich zu spielen. Was bringen denn Stille Post-Spiele für das Verständnis von Erzählung?
Also erstmal muss ich dazu sagen, Sie haben natürlich recht. Jeder ist seines Glückes Schmied und mit meinem Labor habe ich mir mein eigenes Glück geschaffen. Ich habe da zur Hälfte Literaturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler, zur anderen Hälfte Informatiker, Psychologen, Kognitionswissenschaftler und wir diskutieren, wir basteln rum. Stille Postspiele, das ist zum Beispiel eine der Geschichten, die wir machen oder eine der Sachen, die wir machen. Wir wollen wissen, was ist des Pudels Kern? Was bleibt an kleinen Geschichten eigentlich hängen oder an großen Geschichten? Und dazu machen wir Versuche mit Tausenden von Leuten, in denen wir jemanden bitten, uns eine kleine Geschichte zu erzählen. Und dann lassen wir die in Ketten von 3, 4 Leuten weitererzählen, um zu sehen, was hängen bleibt und was nicht. Und dabei kommen auch interessante Sachen bei raus. Das klassische Verständnis von dem, was so in der Geschichte hängen bleibt, war immer, naja, die kausale Geschichte. Warum halt die eine das andere macht oder sowas. Und die sind Kausalität, also das Warum spielt schon eine Rolle. Aber wir haben was anderes rausgefunden. Jetzt dürfen alle mitraten, was war noch wichtiger?
Ich weiß es, aber ich verrate es nicht.
Jetzt müssten wir sagen, jetzt müssen alle Leute das Buch lesen. Nein, überhaupt nicht. Wir sind hier, damit niemand das Buch lesen muss, damit wir alles erzählen. Also, was hängen bleibt, sind die Emotionen. Und zwar genaue Emotionen, die gar nicht in den Geschichten benannt werden. Also der Grad von Peinlichkeit von einer Episode wird weitergegeben, auch wenn das, was eigentlich peinlich war, nicht mehr genau da ist. Oder der Grad der Freude, der Grad der Traurigkeit oder der Grad der Überraschung. Der ist wie eine Achse, an dem sich die Geschichte festhält. Die Emotionen sind uns anscheinend sehr, sehr wichtig. Die verbinden uns, sie bleiben erhalten.
Das finde ich in der Tat beeindruckend. Sie zitieren da einige Beispiele. Jetzt habe ich keins mehr wörtlich im Kopf, aber so mal schnell improvisiert. Ganz komplizierte Geschichte, geht über eine halbe Seite. Und nachdem es mehrfach weitererzählt wurde, kommt vielleicht die Fassung raus, sie hat eine Katze gesehen und war glücklich. Und mehr ist es dann nicht mehr. Also die, genau wie Sie gerade sagen, die Emotion wird benannt und noch kurz der Anlass dafür. Das ist offenbar das Zentrale dafür. Und dass Emotionen jetzt offenbar das zentrale Moment sind für Narration, für Erzählung, das ist ja auch der Hinweis auf ihre Kraft, oder? Im Positiven, aber auch im Negativen. Auch deshalb kann man mit Geschichten so gut manipulieren, nicht wahr?
Ganz genau. Geschichten sind Emotionsepisoden und die Emotionen belohnen uns. Wir tauchen in eine andere Welt ein, wir lösen uns aus der Gegenwart ab, aber wir tun das, weil wir schon ahnen, dass da etwas auf uns wartet. Und das sind ganz verschiedene Emotionen. Manche lieben Triumphnarrationen oder Liebesgeschichten und wir wissen schon, worauf es hinausläuft und das ist dann wie eine Belohnung, die uns dann aber auch wieder entlässt, die uns ein Signal gibt, jetzt kannst du wieder in deine eigene Welt zurückkehren.
Und so eine Art stille Post, da habe ich dann gedacht, waren ja über lange Zeit auch Märchen, also Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch auch ausgiebig mit Märchen, stille Post in dem Sinne, dass ja Märchen über Generationen hinweg immer wieder weitererzählt wurden, zumindest so lange, bis sie dann verschriftlicht wurden, irgendwann zum Beispiel die Märchen der Gebrüder Grimm, die haben Sie sich genauer angeschaut als großes Beispiel für Narration und da stellen Sie einen Begriff in den Mittelpunkt, nämlich der Verwundbarkeit. Warum ist denn die Verwundbarkeit für solche Märchen so wichtig?
Ja, also es ist natürlich in der Tat so, dass die Grimmschen Märchen erstmal ungeheuer interessant sind. Sie sind über lange Zeit weitergegeben worden und die haben sich natürlich immer fortwährend verändert. Die waren nie irgendwie stabil, auch nicht über Jahrhunderte. Aber um 1800, als sie dann eben aufgeschrieben wurden, war gerade etwas sehr Spannendes passiert. Es hatte sich nämlich da ergeben, dass die Helden, die Kinder, die Tiere, zu den großen Gewinnern wurden, nur, eigentlich häufig nur, weil sie verwundbar waren. Natürlich gibt es auch sehr listige Helden, die deshalb gewinnen, aber die Verwundbarkeit selber, eben dass diese Kinder ausgesetzt sind, dass sie in den Wald kommen, das reicht schon, dass sie sich verlaufen.
Hänsel und Gretel zum
Hänsel Beispiel. Und Gretel, das reicht schon, dass wir alle wissen, die werden gewinnen. Und das heißt, in diesen Märchen passiert dann etwas Doppeltes. Das eine ist, dass Verwundbarkeit von uns aufgewertet wird. Wir wissen, das ist schützenswert, das ist gut. Aber es wird auch zur Strategie des Gewinnens. Man könnte es jetzt so manipulativ umdrehen und sagen, naja, wer sich als verwundbar darstellt, der hat diesem Narrativ nach schon gewonnen.
Mhm.
Das ist genau dieser Umschlagpunkt dann um 1800 rum zur Romantik.
Jetzt ist ja interessant, dass auch in unserer Gegenwart Verwundbarkeit heute mehr im Begriff der Sensibilität, also Vorsicht auch vor der Verletzung anderer, zumal ein ganz aktueller Begriff ist. Dafür haben also die Märchen der Gebrüder Grimm schon vor 200 Jahren vorgearbeitet?
Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und warum ist das jetzt wiederum so ein wichtiger Begriff? Und ich glaube, und auch so eine wichtige Gedankenfigur für uns. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sowohl um 1800 rum als auch jetzt da eine gewisse Zwiespältigkeit mit verbunden ist. Einerseits wissen wir, verwundbare Wesen sollen wir schützen. Das ist sehr wichtig. Verwundbarkeit ist eine großartige Qualität, denn der Verwundbare nimmt ja auch auf, ist also affizierbar, sieht, was um ihn herum passiert und so weiter. Aber es gibt jetzt plötzlich auch diese Möglichkeit der Manipulation. Man stellt sich als verwundbar dar und behauptet dann, deshalb ist man im Recht. Also es wird so zur moralischen Qualität. Und das kann natürlich auch zu weit gehen in wenigen Fällen.
Sie schauen in Ihrem Buch, da gibt es auch ein eigenes Kapitel, auch immer wieder auf die Frage, wie unsere heutigen Gesellschaften von Erzählungen geprägt werden oder welche Erzählungen wir nutzen, um uns unsere Gegenwart zu erklären. Wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei diesem Thema. Vielleicht können Sie uns da mal ein Beispiel nennen, was Sie besonders plastisch finden von wirkmächtigen Erzählungen, gesellschaftlichen Erzählungen unserer Gegenwart.
Ja, kollektive Narrative entstehen, wenn sie gebraucht werden. Aber sie entstehen nicht immer. Plastisches Beispiel für ein Narrativ, was gebraucht wurde. Einfaches Beispiel war die Wirtschaftskrise von 2008. Damals haben ungeheuer viele Leute ihre Position verloren, ihre Sicherheiten. Also es war eine ungeheure Unsicherheit bei vielen Menschen. Lebensstandard brachen zusammen. Und in der Zeit entstand ein Narrativ, dass die Schuldigen ausgemacht wurden, die gierigen Banker aus Amerika, die leichtfertig Kredite ausgegeben hatten, sich dadurch bereichert hatten und die man jetzt bloßstellte. Es war ein Gauner-Narrativ. Und dieses Gauner-Narrativ, das kann ja auch durchaus stimmen. Also ich sage jetzt nicht, dass es falsch war. Ich bin da nicht wirklich der Experte.
Ich wollte gerade nachfragen.
Ja, natürlich, natürlich. Aber dieses Gauner-Narrativ hat natürlich allen auch irgendwie geholfen. Das hatte eine therapeutische Wirkung, um diese Krise mit zu überwinden, weil man wusste, da sind Schuldige, auf die zeigt man jetzt mit diesem Narrativ. Das ist schon wie eine Strafe. Das heißt, es gibt Satisfikation als Emotion zur Belohnung derjenigen, die die Geschichte hören. Und sie wissen auch so, es gibt einen minimalen Trost, naja, ich bin letztlich nicht selber schuld. Da sind andere dran schuld. Das ist entlastend. Mhm. Das war ein kollektives Narrativ, was erstmal geholfen hat.
Sie haben sich letztens auch im Magazin Der Spiegel geäußert zu einem Narrativ, das den Ukraine-Krieg angeht, nämlich dem Narrativ von den unbeugsamen Kämpfern in der Ukraine. Und Sie haben dazu gesagt, dass dieses Narrativ auch gefährlich werden könnte. Warum das?
Ja, also da muss ich erstmal sagen, dieses Narrativ, das Selenskyj und andere aufgebaut haben, der Helden, also David, der gegen Goliath kämpft, war erstmal natürlich ungeheuer großartig. Und die Courage dieser Menschen und auch von Selenskyj selber ist natürlich erstmal sehr imponierend. Nun, dieses Narrativ aber, was erstmal aufgerüttelt hat, das Heldennarrativ, was im Triumph enden soll, hat nur eine Schattenseite. Und diese Schattenseite besteht darin, dass man jetzt irgendwann diesen Heldentriumph erwartet. Wir denken jetzt, ah ja, der David wird den Goliath endlich besiegen. Das endet im Triumph und nur da kann es enden. Nur wenn wirklich Putins Russland besiegt ist, nur dann ist es eigentlich dieses Ziel erfüllt. Wenn wir jetzt aber tatsächlich in so eine andere Art von Realität rutschen, so ein Stellungskrieg, der vielleicht dann doch nur am Verhandlungstisch gelöst werden kann, dann hilft uns dieses Narrativ nicht, weil wir mit diesem Narrativ nur auf Sieg aus sind oder auf Strafe, ist ja auch ein Strafnarrativ, eine Rachefantasie, die kann dann auch im Weg stehen.
Jetzt haben wir über ein möglicherweise auch problematisches oder gefährliches Narrativ gesprochen. Am Ende Ihres Buches, da fordern Sie aber ganz ausdrücklich, wir sollten das narrative Denken fördern. Warum das? Und warum ist das überhaupt nötig? Wir erzählen uns doch sowieso ständig Geschichten.
Ich glaube, Geschichten erzählen kann uns glücklich machen und kann uns auch zu besseren Menschen machen. Ich denke tatsächlich, dass es eine Fähigkeit ist, die wir immer wieder fördern sollten, und zwar gerade auch das individuelle Geschichten erzählen. Wir wollen natürlich nicht jedem großen politischen Narrativ aufsitzen, auch nicht jeder Propagandaform, aber gerade deshalb müssen wir immer wieder unsere eigenen Geschichten erzählen und damit auch Dinge zum Abschluss führen. Geschichten haben einen Anfang und ein Ende. Und dieses Ende ist ganz wichtig, sie entlassen uns, sie sagen, wir haben da etwas geschafft oder so weit ist es gekommen. Jetzt sehen wir, wo wir da sind. Und das ist, glaube ich, etwas in der Tat. Das macht uns glücklicher, wenn wir Geschichten zu Ende erzählen. Sie erlauben uns auch, in das Leben von anderen einzusteigen, mit ihnen enger verbunden zu sein. Also insofern ist es etwas, wo ich wirklich sagen würde, das müssen wir pflegen, das müssen wir üben. Wir müssen auch einen kritischen Umgang mit Geschichten erzählen einüben. Das dürfen wir nicht anderen erlassen.
Das narrative Gehirn, was unsere Neuronen erzählen, so heißt das Buch von Fritz Breithaupt. Im Surkamp Verlag ist das erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Buch und für das Gespräch, Herr Breithaupt.
Vielen Dank für das Gespräch, ganz meinerseits. Vielen Dank, Herr Mayer.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Kindern in Kunstmuseen gehen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Erfahrung damit haben. Nach meiner Erfahrung geht das mal so, öfter aber auch nur... ist so langweilig, diese ganzen heiligen Hallen mit unverständlichen Bildern. Man muss immer still sein, pipapo. Jetzt verspricht aber ein neues Buch, die große Kinderrevolution im Museum. Das Buch Art Rebel, vergiss alles, was Erwachsene über Kunst erzählen. Das ist ein Buch des britischen Kunsthistorikers Ben Street und des Illustrators J. Daniel Wright. Und unsere Kunstbuchexpertin Eva Hepper hat das Buch studiert. Guten Tag, Frau Hepper.
Guten Tag.
Die große Kinderrevolution im Museum, wenn ich sowas lese, dann denke ich aber erstmal, jetzt macht mal halblang, aber vielleicht ist das Buch wirklich eine Revolution?
Naja, die große Kinderrevolution im Museum, das ist ja nicht der Titel. Das ist ja sozusagen Verlagsprogramm. Prosa, ein bisschen PR-Geklapper so. Aber was der Autor und der Illustrator, was sie hier tatsächlich versuchen, und daher passt das dann schon so ein bisschen, das ist eben Kunst vom Sockel zu holen. Und sie sagen zu den Kindern richtig, sei rebellisch, lass dir nichts erzählen. Kunst ist originell und explosiv und kann Spaß machen und muss nicht immer so bierernst daherkommen.
Und dieser Untertitel, vergiss alles, was Erwachsene über Kunst erzählen, heißt das jetzt, hier erzählen Kinder über Kunst oder kindgebliebene Erwachsene?
Nee, hier erzählt eine Katze. Ach so. Also es gibt hier einen Museumsführer, das ist die Katze Leo, die wird begleitet von einer Maus. Und die beiden stiefeln sozusagen durch das Buch, also durchs Museum, dann im übertragenen Sinne durch die Kapitel hier. Und die sind eben so einzelnen Genres gewidmet. Also das ist mal die Porträtmalerei und der Surrealismus und viele andere mehr. Und man sieht schon so im Inhaltsverzeichnis, da werden diese Ismen schon so ein bisschen heruntergebrochen. Also beim Surrealismus heißt es, ich lese das mal vor, da heißt es, denk an deinen verrücktesten Traum, Hummerzangen als Arme und einen Kohl als Kopf. Genau, das ist Surrealismus. Und so funktioniert das so ein bisschen. Und beim Porträt heißt es, naja, es sind eigentlich nur Bilder von Menschen.
Ja, aber wie wird das denn Kindern nahegebracht, wenn ich jetzt an Porträtsäle denke, so 200 Bilder von gewichtigen Männern mit weißen Perücken? Wie macht man das Kindern schmackhaft? Durch geschickte Auswahl wahrscheinlich.
Ja, geschickte Auswahl, genau. Und auch eine große Auswahl. Da sind durchaus auch die Perückigen dabei. Und auch ganz berühmte, also Heinrich VIII. Von Hans Holbein gemalt oder Napoleon von Jacques-Louis David, Isabella von Portugal. Und man merkt dann in dieser Zeit so ein bisschen, huch, das sind ja alles so vornehme Figuren. Und das thematisiert der Text dann auch. Es wird also damit auch so ein bisschen klar, wer ist damals eigentlich gemalt worden? Nicht jeder. Es hat vielleicht auch ein bisschen was mit Macht zu tun. Und dann geht es darum, und das fand ich ziemlich lustig, dass natürlich jeder irgendwie gut aussehen will. Da kann man Kinder ganz gut abholen und sagen, es macht ihr ja auch nicht so viel anders, wenn ihr so Instagram-Filter benutzt oder so mit euren Selfies. Und dann laufen Katze und Maus halt durch dieses imaginäre Museum und gucken sich dann diesen Heinrich den Achten ganz genau an und sagen, nie im Leben hatte der so eine dünne Taille. Und dieses Kinn sah bestimmt auch nicht so aus. Und ob die Frau van Dijk so lange Finger hatte. Und das ist irgendwie schlau gemacht, weil die beiden machen sich eigentlich lustig auch so ein bisschen darüber. Und sie lernen vielleicht auch, dass das, was sie sehen, nicht unbedingt die Wahrheit ist. Also, dass da vielleicht auch was Geschöntes, was Fakiges ist. Und vor allem haben die beiden wirklich einen Mordspaß. Und das ist lustig, das zu sehen.
Und das ist wahrscheinlich in den anderen Kapiteln ähnlich einfallsreich? Oder ist es die Porträtmalerei jetzt der Höhepunkt des Buches?
Also mein Höhepunkt waren tatsächlich die Stillleben. Ich fand das unglaublich komisch, weil die zwei natürlich sagen, wieso heißt das eigentlich Stillleben? Da ist doch so viel los auf diesen Bildern. Und dann sind da berühmte Bilder von Clara Peters zum Beispiel auch so Käsestillleben. Da ist die Maus natürlich hin und weg. Die Katze findet es eher fies und hat dann so eine Fliegenpatsche dabei, um die Viecher da abzuwehren. Und eigentlich klappt das immer. Also im Surrealismus-Kapitel, das ist halt auch eine Einladung so zum Schauen und zum Erzählen. Und es spielt mit Fantasie und mit Träumen. Und die beiden versuchen dann, wie gesagt, es gibt immer viel Kunst auch zu sehen, aus dieser Pelztasse von Merit Oppenheim ein Schlückchen zu trinken und denken, dann ist das eklig und da hat man ja Haare im Mund und fies und was springen wohl für Wesen auf diesem Bild von Miro rum, die kann man gar nicht so erkennen und das gelingt tatsächlich so ziemlich mit jedem Genre.
Sie haben jetzt gesagt, da ist auch viel zu sehen. Das liegt dann sicherlich an den Illustrationen von J. Daniel Wright. Wie muss ich mir die vorstellen?
Ja, die sind ziemlich lustig und die brechen das Buch auch so auf. Also die strukturieren die Seiten ganz schön. Zum Beispiel diese Werke, die wir sehen, die stehen jetzt nicht so zentral mittig, sondern die sind mal im schräg, mal sind sie so wie aufgehängt, mal sind sie nur am Rande zu sehen und Katze und Maus turnen eigentlich um diese Bilder immer herum. Also das sind dann so kleine Illustrationen, die den Bildern quasi gegenübergestellt sind oder die dabei sind. Klar versucht die Maus, dieses Käsestillleben aus dem Buch herauszutragen. Die Katze turnt dann auf dem Daybed von Mona Hatoum herum. Zeitgenössische Künstlerin, zeitgenössische Plastik. Also dieses Daybed ist so eine Art Reibe aus Edelstahl. Wenn man da drauf sitzt, kann man sich schon mal die Hose aufreiben. Das passiert natürlich der Katze. Also insofern, ohne diese Illustrationen und ohne diese ganze Lebendigkeit, die das Buch dadurch bekommt, wäre es dann nicht dieser Spaß, der es ist.
Ein großer Spaß, das Buch Art Rebel, vergiss alles, was Erwachsene über Kunst erzählen, von Ben Street und J. Daniel Wright. Ich habe noch gar nicht gefragt, ab welchem Alter sollte man dieses Buch anfangen mit den Kindern?
Oh, ich würde sagen, ab 6 macht das Spaß.
Ab 6, empfohlen von Eva Hepper. Übersetzt wurde das Buch von Alexandra Tietze-Garbetsch. Im Seemann Verlag ist das erschienen mit 80 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Ich bin eine alte Elefantenkuh mit dicker Haut. Das hat die Krimi-Queen Agatha Christie über sich gesagt. Und wenn Sie wissen wollen, warum sie so etwas sagt, dann könnten Sie den Roman Doppelporträt von Agneta Pleyel lesen oder auch das gleichnamige Hörbuch hören. Das stellt Ihnen mein Kollege Tobias Wenzel jetzt vor. Agneta Pleyel erzählt da von Begegnungen zwischen Agatha Christie und dem Maler Oskar Kokoschka. Der sollte ein Porträt der Autorin malen. Eine Idee, mit der sich Kokoschka erst nicht so richtig anfreunden konnte.
Die Königin des Kriminalromans malen.
Er, Oskar Kokoschka, soll Agatha Christie porträtieren? Die Vorstellung kommt dem österreichischen Maler genauso abwegig vor wie der britischen Kriminalautorin. Ihr Enkelkind hatte die Idee, das Porträt zu ihrem 80. Geburtstag in Auftrag zu geben.
Auf keinen Fall, Matthew. Ihr ist fast so, als wollten sie einen Sarg für sie bestellen.
Christie und Kokoschka lassen sich aber doch noch überreden. Und so besucht der 85-jährige gefeierte Expressionist die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt 1969 5-mal in ihrem Haus in London, um sie zu porträtieren. Die schwedische Schriftstellerin Agneta Pleyel hat diese Sitzungen zum Angelpunkt ihres klugen und amüsanten Romans Doppelporträt gemacht. Großartig, wie natürlich sie in das Leben der beiden eintaucht. Als Kind hörte Agatha, wie ihre Eltern über Geldmangel klagten.
Sie war entzückt und vollkommen aus dem Häuschen. Zweifelsohne war das eine Katastrophe. Nursey, hast du schon gehört? Wir sind ruiniert. Sie liebt Katastrophen. Und genau so jemandem einen Schreck einzujagen. Sie liebt Erdbeben, Vulkanausbrüche und Überschwemmungen und wartet hoffnungsvoll auf Kometen, Mordtaten und Pleiten.
Peter Kämpfe liest das Hörbuch mit dem notwendigen Gespür für feine Zwischentöne und auch für die gespannte Atmosphäre, die entsteht, als die Erfinderin von Miss Marple die Porträtbegegnungen abbrechen will und alle Mühe umsonst gewesen zu sein scheint. Denn die Fragen Kokoschkas lassen sie derart über sich selbst nachdenken, dass sie sich vorübergehend außerstande sieht, ihren aktuellen Krimi weiterzuschreiben. Dabei bleibt Agatha Christie während der Sitzungen recht wortkarg, erfährt dagegen vom Maler und Autor Kokoschka allerhand. Etwa über dessen fatale Liebe zu Alma Mahler, Gustav Mahlers Witwe.
Mit dem Kohlestift fährt er über die Leinwand, er will einen Raum grundieren. In ihrer Wiener Wohnung, Mrs. Christie, hatte Alma Gustav Mahlers Totenmaske. Sie nahm sie vom Schreibtisch auf und küsste voller Leidenschaft seine toten Lippen. Das erste Mal, als ich es sah, wurde mir schwarz vor Augen. Ich verließ das Zimmer und strich stundenlang durch die Straßen. Zu jener Zeit hatte ich mit einem Drama über Orpheus und Eurydike begonnen. Kurz gesagt, ich sah mich als Orpheus, dessen Aufgabe es war, Eurydike vom Tod zu befreien. Doch dann stellt sich heraus, dass sie mit Hades vermählt ist.
Leider ist dieser originelle, von feinem Humor durchzogene Roman als Hörbuch nicht ganz so professionell produziert, wie es dem Text angemessen gewesen wäre. Hier und da ist die Stimme des Sprechers übersteuert oder hört man Rumpelgeräusche. Insgesamt aber ist Doppelporträt eine schöne Entdeckung. Denn Agneta Pleyel reichert die historischen Porträtsitzungen derart geistreich durch ihre Fantasie an, dass man denkt, so muss es gewesen sein, als der Romantiker Kokoschka auf die nüchterne Krimimeisterin traf.
Ich möchte gern mehr über Ihr Leben wissen, Mrs. Christie. Sie nimmt das Weinglas hoch und stellt es ohne zu trinken wieder ab. Ich bin eine alte Elefantenkuh mit dicker Haut, erwidert sie, die mehr Menschen erfunden hat, als man zählen kann. Pastoren, Landstreicher und Kokotten, Erbinnen, Schmuggler, Ladeninhaber und Heroinsüchtige, arrogante Engländer und tückische Chinesen. Wer ich aber selbst bin? Weiß ich nicht.
Doppelporträt, ein Roman über Agatha Christie und Oskar Kokoschka von Agneta Pleyel, aus dem Schwedischen übersetzt von Gisela Kossubeck und gelesen von Peter Kämpfe. Erschienen ist das Hörbuch beim Label Audioline, eine 4-stündige Lesung, der Preis dafür knapp 17 Euro.